für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ich bin im Urlaub. Patrick ist zu Hause. Aber wir lassen natürlich auf Süd vor so einem Spiel nicht ausfallen. Das lasse ich mir dann auch nicht nehmen, mich auch in Italien, im Italienurlaub in den Camper zu setzen und über den BVB mit dir zu sprechen, lieber Patrick. Hallo.
Ja, Jesko, sieht sehr gemütlich aus bei dir. Bist du bist im Camper, ne? Ja.
Genau, ja. Wir sind im Camper und machen hier nochmal eine Woche Sonne, ein bisschen.
Sehr schön. Richtig Kraft auftanken, bevor dann der Klassiker richtig losgeht. Übrigens, ich muss eingangs sagen, Jesko, wir haben uns blamiert. Weißt du warum?
Nee.
Ich habe nämlich mal die Kommentare auf Spotify durchgelesen. Wir haben die Münchner Südkurve zur Südtribüne gemacht. Das ist natürlich nicht so gut.
Naja, deswegen lese ich keine Kommentare.
Ja, ja. Es ist die Südkurve.
Ja, ja. Deswegen lesen keine Kommentare.
Ja, und dann hieß es, der Exkurs zu den Bayern, also was sollte der denn? Haben wir natürlich ganz kurz gemacht. Also deswegen, sorry an der Stelle, ist natürlich die Südkurve München. Aber
wir schauen hier auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand.
Also Logo.
Und ich denke, 99% der Menschen halten das auch aus.
Ja, 100%.
Ich habe übrigens, pass auf, das ist genau sowas wie die Kritik an dem Restaurant hier auf dem Campingplatz. Habe ich eine Kritik gelesen, einen Stern gegeben. Ja, dann denke ich so, oh, was ist denn da los? Hat es nicht geschmeckt oder so? Habe ich die Kritik gelesen, doch hat voll gut geschmeckt.
Die Toilette war nicht sauber.
Aber die Toilette war nicht so gut. Ist wirklich so. Ja, genau so. Ja, aber es ist so, das fand ich nicht so gut, die Toilette, ein Stern. Sag ich, Leute.
Muss das sein.
So. Pass auf. Patrick hat mir heute nämlich geschrieben, bevor wir losgelegt haben, hat gesagt, Jesko, wir machen Quizfragen. Ich habe ganz viele Quizfragen. Ey, ich hab eine Quizfrage und die muss ich jetzt auch noch ablesen. Pass auf, ich stelle dir jetzt meine Quizfrage zum dürfen wir das eigentlich Klassiker nennen? Da kriegen wir direkt den nächsten Shitstorm wahrscheinlich.
Was ist denn für dich der Klassiker? Ich finde, das ist der Klassiker.
Ja, ich finde das auch völlig legitim. Und
oder ist das Bayern-Bremen oder was?
Nee, ich finde das auch. Wir müssen auch in Deutschland einfach mal anfangen, so ein paar Marken zu etablieren. Wir regen uns immer auf, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich irgendwie so nicht so gut wegkommt und so unattraktiv ist und so. Ja, weil wir keine Marken etablieren, weil wir keine Spielermarken etablieren. Ja, jetzt sagen wir, hier nicht so kommerziell. Aber ich finde das völlig gut, auch sowas einfach mal der Klassiker zu nennen, finde ich gut. Pass auf, jetzt meine Quizfrage an dich ist, was war der höchste Sieg des BVB in München, in der Bundesliga.
In München.
Und was schätzt du, wann das war?
Also ich meine zu wissen, dass der BVB mal 11-0 und 12-0 gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob gegen Gladbach. Aber ob das die Bayern waren? Komm, ich sag, das ist jetzt echt ein Raten. In welchem Jahr bewegen wir uns denn eigentlich, Jesko? Was glaubst du denn?
Welches Jahrzehnt?
Dann sind wir in den 50ern als der BVB, 50er, 60er als der BVB.
In den 60ern gab es den höchsten Heimsieg gegen die Bayern.
Ja. Kennt man da einen Torschützen?
Also, ja, du kennst alle drei.
Ich kenne alle drei?
Ja. Ich hoffe auch, dass meine Recherche hier nicht, aber meine Recherche hat ganz klar ein Ergebnis und ein Spiel gegeben.
Dann ist ein 3-0-Sieg.
Genau.
Ein 3-0-Sieg.
In der Bundesliga ist der höchste Sieg von Borussia Dortmund beim FC Bayern München
Reus, ein 3-0-Auswärtssieg.
Nein. Also ja und nein.
Ja, okay, Reus.
Reus, ja. Aber Reus ist auch immer so ein, das ist so, ja, ja, das kann
No-Brainer,
man immer sagen,
1-0
ja.
Wahrscheinlich, Dosenöffner. Ja. Boah, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Okay, sag mal die anderen beiden.
Henrik Mkhitaryan und Jonas Hofmann.
Hofmann, ja, stimmt. Ja, yo.
Das war am 12. April 2014.
Jo, definitiv, stimmt. Das war der höchste Sieg in 3-0.
Das war der höchste Sieg in München, nach meiner Recherche.
Dann eigentlich will ich die gar nicht stellen, aber ich frage dich einfach, die letzten drei Partien aus BVB-Sicht des Klassikers, welche Bilanz hat der BVB da?
Die haben drei Spiele nur eins verloren.
Gar keins verloren. 2-2, 1-1 und 2-0 gewonnen in München. Der große, genau, wichtige Sieg unter Edin Terzic damals. Ne? Also ein 2-0 hatten sie schon mal. Ja, dann 1-1 und ein 2-2. Also der BVB hat eine ganz gute Bilanz in den letzten...
Aber das ist zu Hause und auswärts? Oder nur auswärts?
Nee, also das 1-1 zu Hause im November 2024. Das 2-2 in München, das war ja der letzte Klassiker. Und der 2-0-Sieg in München. Also 2 Spiele in München, 1 zu Hause.
Ja.
Ja, und davor 0-4, 2-4, 1-3, 2-3, 1-3, 2-4. Also da sah es mal nicht so gut aus.
Ja.
Aber das kann ein bisschen Mut machen, Jesko, oder? Den BVB-Fans.
Total, total. Ich gehe da auch total mutig rein, muss ich sagen, in diese Partie. Aber du hast gesagt, du hast mindestens 10 Quizfragen vorbereitet. Ach,
mindestens 10. Ist ein bisschen viel.
Eine will ich noch haben. Ja.
Dann stelle ich dir die Frage, welcher Spieler hat das letzte Tor im Klassiker erzielt, beim 2-2 in München?
Warte.
Ihr könnt natürlich alle gerne mitraten.
Boah, nee,
beim 2-2 in München.
Ja, ich weiß, ich müsste es nachgucken. Ich weiß.
12. April 2025.
Ja, war es ein
Und ich gebe dir einen kleinen Tipp.
Ja.
Ja, ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Obwohl sie beide gespielt haben, weder Harald Kane noch Serhou Guirassy haben getroffen. Harry Kane natürlich. Haben getroffen in dem Spiel. Und es ist ein Dortmunder, tatsächlich. Und es war der Ausgleich, Jesko, in der 75. Minute.
Es ist so schlimm, ne? Ey, bei mir, dieser ganze Fußball-Overlord, den ich habe, ne, da gehen solche Sachen, die verschwinden einfach. Das verschwindet einfach. Ich weiß das einfach nicht mehr. Ich habe das gesehen, ich wusste das, ich habe darüber geredet und das wird dann einfach so.
Kennst ganz du ehrlich, geht mir auch so.
Ich weiß es nicht.
Fairerweise, und ich war selbst ein bisschen überrascht. Wir hatten letztens, genau, als wir bei der Nationalmannschaft waren, haben Kerry, der Fabi Schreiner und ich so ein bisschen unterhalten über das Spiel und da kam die Frage auf.
Hat das nicht Waldemar Anton?
Jo, richtig.
Ja, ne? Junge, ja, super. doch, jetzt kommt's wieder. Siehst du, wenn du dann fange ich an, so im Kopf langsam Schubladen aufzumachen.
Ja.
Und jetzt kommt's, jetzt habe ich es, glaube ich, sogar wieder vor Augen. Es war ein Stochertor nach der Ecke oder irgendwie sowas, glaube ich.
Genau.
Oder?
Ja. Mit viel Wille hat er das Ding über die Linie gedrückt. Ja, genau.
Ja, das ist, aber das ist leider so und das ist auch das Doofe und das ist so ein bisschen schade an unserem Job. Wir kümmern uns ja auch nicht nur um den BVB, sondern wir kümmern uns auch noch und sollen uns auch natürlich auch gedanklich noch mit vielen, vielen anderen Themen, mit anderen Vereinen, sogar mit anderen Sportarten beschäftigen. Boah, und da merke ich dann auch echt, dass mein Kopf manchmal voll ist.
Ja, ich finde, das Krasse ist, außer bei so ganz prägenden Momenten, ne? Oder wenn es gibt ja so Klassiker-Momente oder Momente in dem Spiel Bayern-Dortmund, die hat man einfach so krass im Kopf, ne? Ob das der verschossene Robben-Elfmeter war, wo Nevin ihn da angebrüllt hat, ob das also da gibt es so viele Momente, die man irgendwie drinne hat. Aber dann gibt es eben ganz viele, wo eben nicht so viel Platz ist. Erinnere mich noch an einen Klassiker zurück, als Julian Riasson, wer war es, Kingsley Coman, glaube ich, auffressen wollte und im Kabinengang noch.
Das da ging es richtig zur Sache.
Da ging es richtig an.
Alter, ja, komm her.
Das war Junge. Schön.
Hätte ich das gerne gesehen. Da hätte ich meine Scheinchen auf Riasson gesetzt, sage ich dir.
Ja, aber hallo, ja. Der Terrier, der dann weggebissen.
Ja. Ja.
Eine Quizfrage noch. Das Debüt von Thomas Tuchel, als er von Dortmund nach München gewechselt ist. Mhm. Wie ging dieses Spiel aus? Das war der 6. April 2023. Also nein,
23. Quatsch,
das Debüt von Thomas Tuchel, nicht als er das Debüt von Thomas Tuchel beim FC Bayern München war gleich. Ist es korrekt formuliert.
4-0 für Bayern, glaube ich.
4-2 für die Bayern.
4-2, okay. 4-2. Da erinnere ich mich dran. Das war dann auch noch dieses große Thema, dass Tuchel dann ausgerechnet gegen Dortmund startet.
Ja.
So, dann gehen wir rein in das Spiel und in den Klassiker und die Frage, kann Serhou Guirassy stürmen oder nicht? Das sind ja vor solchen Spielen echt immer so diese Detailfragen. Wie fit ist er? Kann er spielen? Kann er nicht spielen? Ist von der Nationalelf abgereist? Ja. Patrick, kannst du uns ein Update geben? Kann er spielen? Kann er nicht spielen?
Ja, also Nach allem, was ich höre, sage ich ja, er wird spielen. Die Frage ist, ob er bei voll 100% ist oder nicht. Er hat ja die Reise mit der Nationalmannschaft nach Guinea gehabt, ist extra angetreten, auch aus Liebe und Respekt zum Verband und zum Trainerteam, wie er es formuliert hat. Für Guinea geht es tatsächlich um nichts mehr. Die konnten sich ja nicht mehr qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Und weil Serro Guirassy zuletzt so viel gespielt hat, Schulterprobleme, Oberschenkelprobleme und der immer ein Stück weit auch am Limit war, hat er zusammen mit dem Verband und auch mit BVB entschieden, frühzeitig die Reise abzubrechen, hat sich in Frankreich dann bei der Familie fit gehalten und wir nehmen heute am Montag tatsächlich auf, Montagnachmittag, wird am Dienstag dann in Brakel wieder aufschlagen und soll dann so rangeführt werden, dass er dann am Samstag voll bei 100% ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig aus Dortmunder Sicht, dass der auf jeden Fall dann am Start ist.
Ja, wir hatten ihn ja auch thematisiert vergangene Woche, dass seine Werte eigentlich seit dem Juve-Spiel nicht mehr so richtig gut sind, wurde sehr kontrovers aufgenommen. Wir wollten da gar kein Guirassy-Bashing betreiben, haben wir nicht. Wir haben einfach Fakten rausgeholt, die Niko Kovac auch in einem Interview mehr oder weniger bestätigt hat, hat dann aber auch gesagt, er war halt nicht bei 100%, aber er geht davon aus, dass er dann wieder bald bei 100% ist und macht sich da gar keine Sorgen, dass der Serro Guirassy dann auch wirklich wieder fit wird. Da ist natürlich auch ein geiles Stürmerduell, ne? Guirassy gegen Kane, das stachelt sicherlich auch nochmal ordentlich an.
Ja, 100%. Ja,
also freue ich mich auch drauf.
Ja, total. Also gerade in so einem Spiel will man ja auch, dass die Besten wirklich auch auf dem Platz stehen und dass die Besten fit sind und dass die Besten da sind. Mit Musiala leider aus Sicht eines guten Fußballspiels ja nicht der Fall, aber wird, glaube ich, ein richtig geiles und packendes Fußballspiel, wofür beide Seiten alles drin ist, wobei die Bayern aktuell, auch wenn der BVB recht stabil wirkt, ja, dass die Bayern schon gerade machen, also das ist schon à la Bonheur, muss man sagen. Wobei der BVB da jetzt auch nicht unbedingt hinreisen muss, um sich zu verstecken. Wie siehst du es? Wie würdest du es angehen, das Spiel, Jasko?
Eigentlich genauso, wie du in den letzten Wochen gespielt hast aus Dortmunder Sicht. Ich würde da überhaupt nicht viel ändern. Du stehst defensiv stabil. Mhm. Das ist natürlich schon eine Vorgabe, die du geben musst, die du geben solltest und sagen solltest. Wir müssen versuchen, hier lange nicht in Rückstand zu geraten. Das ist wäre für mich eine Priorität, dass du wirklich defensiv stabil stehst, dass du das Spiel, dass du Sicherheit gewinnst im Spiel, dass du dich nicht von dieser ersten Bayern-Offensive direkt einschüchtern lässt, direkt dann in Zugzwang gerätst, ja, sondern dass du auch den Bayern erstmal sagen kannst, so, macht ihr mal, wir schauen uns das jetzt erstmal an, sind aggressiv da, nutzen dann auch Ballgewinne nach vorne, versuchen ihn dann auch über Bayer und Adeyemi immer wieder mit Geschwindigkeit weh zu tun, um ihnen zu zeigen, also so hochbieben und so unter Druck setzen lassen wir uns nicht von euch. Aber ganz wichtig, erstmal ins Spiel kommen, Zweikämpfe gewinnen und kein Tor kassieren.
Und schon aber auch wieder sagst du dann Ballbesitz abgeben, klar den Bayern das Spiel überlassen. Weil ich kann mich an das Spiel vom BVB unter Terzic erinnern, der 2-0-Sieg, da waren sie schon auch deutlich aktiver, ne, am Ball und mit dem Ball. Das ist natürlich nicht die Spielweise von Niko Kovac, aber
Genau, deswegen meine ich, also warum solltest du jetzt groß etwas umbauen? Ne, du hast ja eh in den Spielen, die du jetzt hast, selten so dominanten Ballbesitz. Natürlich in manchen Spielen, wo du wirklich gegen Gegner spielst, die dir dann eben auch aktiv den Ball geben, dann hast du ihn halt, aber das werden die Bayern nicht tun. Ne? Also ich denke, du musst halt wirklich schauen, dass du einfach Sicherheit gewinnst. Ja.
Ja. Ich glaube auch, dass das tatsächlich das Allerwichtigste ist. Dann ist tatsächlich auch was zu holen in München. Übrigens, wo wir eben bei Serro Guirassy waren, auch ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wurde, wo ihr alle, die treuen Hörer natürlich und viele, die mit sehr viel Seele und Herz natürlich dabei sind. Wir haben in der vorigen Woche das Thema aufgemacht, dass Serro Guirassy auch im nächsten Sommer eine Ausstiegsklausel hat, die allerdings günstiger wird, also der Preis fällt. Der ist ja quasi gestaffelt, je nach Liga, je nach Verein. Es gibt eine gewisse Handvoll Vereinen, unter anderem United City, Barcelona, Real und die englischen Vereine, die englischen Vereine habe ich eben auch schon genannt, aber noch ein paar mehr, die tatsächlich auf diese Klausel Zugriff haben. Nur wird er eben, und das wurde damals so gestaffelt, mit jedem Vertragsjahr bis 2028 ein Stück günstiger. So, jetzt haben die Kollegen der Bild das bestätigt, ein paar Tage später haben eine Zahl rund 50 Millionen Euro genannt. Und dafür gab es dann auch wieder ganz viel Kritik, darum macht ihr das jetzt und vor dem Klassiker und Unruhe. Also da sage ich halt immer, also Leute, wir können jetzt nicht, klar sind wir ein BVB-Podcast, aber wir können jetzt nicht, wenn wir eine Geschichte haben und die vor allen Dingen hart haben und die jetzt ausgerechnet in diese Zeit reinfällt, das mag vielleicht ein bisschen unglücklich nach außen erscheinen, aber es ist dann ja nicht unser Job zu gucken, ja, machen wir das jetzt vom Klassiker oder machen wir das nicht. Wobei wir, Jesko, oft auch mal Themen haben, wo wir bewusst auch mal sagen, ne, das lassen wir vielleicht gerade weg, weil es dann doch zu viel Staub aufwirbelt. Aber bei so einem Thema, ich meine, das ist ein sportliches Thema und dass jetzt ein Spieler, der auf die 30 zugeht, jetzt wahrscheinlich nicht teurer wird die nächsten Jahre, so what, ne? Also so.
Komm, legen wir direkt einen nach. Nico Schlotterbeck zu Bayern, ja? Wenn Upamecano weggeht.
Das nächste Unruhethema, ihr Brandstifter von den Medien, ja. Das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Da sage ich auch, Jesko, der Schlotterbeck kann doch den Vertrag verlängern oder der kann sich doch auf der Pressekonferenz in Nordirland hinstellen und sagen, der BVB ist mein allererster Ansprechpartner und ich bin da so glücklich und happy und Bayern ist gerade gar kein Thema für mich. Oder überhaupt andere Vereine. Als er, was er gesagt hat, auf die Frage von Flo Plettenberg war es tatsächlich in Belfast. Zu dem Thema kann ich gar nichts sagen. So, ne? Also ja, ist natürlich ein heißes Thema. Ist natürlich ein Thema, was bei den Fans auch sehr, sehr polarisiert, weil sie auch mit gewisser Sorge in dieses Thema reingehen und draufschauen. Wir haben es ja schon mal berichtet. Es liegt ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Schlotterbeck zögert, will ein bisschen die Entwicklung abwarten. Hat übrigens mal den Satz getätigt, als er noch in Freiburg war und das quasi die Entscheidung bevorsteht, wo er hinwechselt, dass er sich eine Karriere im Ausland gar nicht mal so vorstellen kann oder das braucht. Er könnte ewig in der Bundesliga spielen, will aber immer beim besten Verein sein. So, ne? Das ist eine Aussage, die jetzt wieder rausgeholt wird und oh, sind doch eigentlich jetzt die Bayern. Das ist natürlich jetzt von der Situation her alles nicht ganz so einfach. Ist aber auch klar, dass sich so Vereine mit ihm beschäftigen, dass jetzt auch der FC Liverpool sucht, dass die Bayern suchen, dass, wenn bei Upamecano was passiert, zumal Schlotterbeck und Tah es in der Nationalmannschaft gerade richtig gut machen, vor dem Nordirland-Spiel, wie gesagt, wir nehmen am Montag auf, 75% der gemeinsamen Spiele zusammen im DFB-Trikot tatsächlich gewonnen, also das könnte schon funktionieren. So, aber auch das ist ein Thema, wo ich sage, Leute, der Vertrag läuft aus. Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit, auch im Nationaltrikot. Naja,
27, also Moment, 27 läuft der Vertrag aus. Der
27 läuft
26
aus.
Ja, genau.
Also 27 läuft er aus.
Ja,
aber
also es genau, ist genau. Jetzt, genau. Aber auch da, Nico Schlotterbeck hat oft genug gesagt, wie sehr er auch den Verein respektiert, ja. Wie sehr er sich wohlfühlt in Dortmund.
Absolut.
Am Ende ist es ein Geschäft. Ne, seien wir ehrlich, am Ende gehst du auch dahin, wo du die beste Perspektive sowohl finanziell als auch sportlich hast, aber Dortmund ist ja durchaus dabei, auch Perspektiven zu schaffen und ich würde da auch nochmal ganz entspannt bleiben bei dem Thema.
Ja, da bin ich bei dir. Auch wenn natürlich die Bayern 2022 auch mal ganz eng dran waren. Ne? Nagelsmann, Brazzo, Neppe, das war ja wirklich damals so eine Entscheidung. Geht er schon einen Schritt hin zu den Bayern oder macht er erst Dortmund? Und am Ende war es ein super richtiger und wichtiger Schritt für ihn. Und wie gesagt, also ich würde mir auch wünschen, wenn wir Nico Schlotterbeck weiterhin im BVB-Trikot sehen und er weiterhin so das Gesicht des Clubs ist für die nächsten Jahre. Aber
und Niko Kovac hat ihn ja auch nochmal ganz explizit bei uns im Interview gelobt.
Stimmt,
ne, ja. Hat da auch nochmal seine Identifikation herausgestellt, auch die er mit den Fans hat. Auch das macht der Trainer natürlich nicht ohne Grund. Ne? Aber ja, es gibt sehr viel, was auch für den BVB spricht, aus Sicht von Niko Schlotterbeck.
Wie war denn dein Interviewmarathon eigentlich? Du hattest Niko Kovac und du hattest, was ich ja ganz spannend finde, Jan Couto.
Jan Couto. Ja,
was hat er jetzt gesagt eigentlich? Couto?
Nee, Couto. Couto hat er gesagt. Ja, Couto. Ja, wir haben ihn das nachher auch nochmal sehr, sehr klar gefragt, wie es denn jetzt ist. Er hat gesagt, Jan Couto. Aber es ist halt so, die wissen halt auch, wie wir das aussprechen können. Deswegen sagen die meistens auch einfach das, was hier am gebräuchlichsten ist. Ne? Aber ich bin sowieso nicht so ein Namenverfechter. Ey. Also solange ich weiß, wer gemeint ist, ist das für mich völlig gut. Es gibt ja welche, die nehmen das immer alles ganz genau. Ich finde das jetzt gar nicht so. Solange sich der Spieler nicht unwohl fühlt mit dem Namen, den man ihm gibt und er mir sagt, er heißt Jan Couto, dann nenne ich ihn Jan Couto. Ob das jetzt im tiefsten Brasilien eigentlich ein Jan Couto ist oder so, das ist mir persönlich dann relativ egal. Und ich finde auch nicht, dass man da so einen Riesenfass draus aufmachen muss.
Ich sage nur Michael Ballack und Bastian Schweinsteiger.
Ja, ja, also die sind da ja völlig schmerzfrei. Insofern alles
easy.
Gut.
Ja. Easy. So. Ja, und welchen Eindruck hat er auf dir? Welchen Eindruck hat er gemacht, der Koto? Oder
gut, das ist ein netter Kerl, das ist ein super netter Kerl, das ist ein total guter Typ. Man hat schon gemerkt, dass er gemerkt hat, okay, also hier ist nochmal eine andere Nummer als an Girona oder sonst wo. Und da hat er wirklich ein bisschen gebraucht. Das hat er auch klar gesagt, dass er wirklich ein bisschen Zeit zum Anpassen gebraucht hat, aber sich jetzt auch viel besser fühlt, viel fitter ist. Klar, auch seine Position spielt. Er sagt, auch Viererkette spielt er gerne, aber das ist natürlich schon seine Position, wenn er noch einen hinter sich hat, wo er sich am wohlsten fühlt und wo er auch am effektivsten sein kann. Aber schon, ich mag ihn einfach als Typen, bringt auch mal so ein bisschen brasilianische Lockerheit rein, dass, wenn du das mit Kovacer Härte passt, dann hast du da ein sehr gutes Ergebnis.
Ja, und über Kovac hat er gesagt, ne, dass er sich auch an die Weise des Trainers, der eine sehr deutsche Art und Weise habe, ne?
Genau.
Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz, so dieses bisschen Klischee oder die deutschen Tugenden. Fand ich auch ganz interessant.
Härteres
Trotzdem
Training.
Willst du Riason aufstellen, wahrscheinlich, ne? Wie ich dich kenne, in dem Spiel.
Gegen die Bayern würde ich Riason aufstellen, einfach weil er defensiv dir die größere Stabilität mitbringt und wie ich finde, dass er auch nach vorne eine Entwicklung gemacht hat. Er hat natürlich nicht dieses Außenstürmer-Gen, was Couto mitbringt, aber er bringt einfach dir so viel defensive Stabilität und auch ein ordentliches Spiel nach vorne. Also der legt da ja mittlerweile echt auch regelmäßig Tore vor, Riason, oder ist auch in die vorletzte Aktion involviert. Insofern würde ich gegen so einen offensiv starken Gegner eher auf Riason setzen als auf Couto. Mhm. Was aber wirklich eine taktische Entscheidung ist und nicht eine Entscheidung gegen einen Spieler.
Mhm. Als redest du schon wie ein Trainer auf einer Pressekonferenz.
Ja. Ich habe mich für den Spieler, nicht gegen den anderen.
Genau. Wenn wir gerade jetzt über die rechte Seite sprechen, können wir uns mal auf der linken Seite Rami Benzebaini angucken, der plötzlich unfassbar wichtig ist unter Niko Kovac, der im Übrigen, Jesko, eine richtig starke Bilanz gegen die Bayern hat. Also richtig stark für verhältnismäßig Fußballer, die in ihrer Karriere gegen die Bayern spielen.
Hat auch Klopp noch mitgebracht.
Acht Spiele, vier Siege, zwei Remis und dazu hat er vier Tore sogar geschossen, der Rami. Was glaubst du, warum der auf einmal so funktioniert unter Kovac? Er bezieht ihn auch immer enger jetzt ein. Ne?
Ja, boah, der ist ein guter Fußballer, hat Kovac auch mal gesagt. Wir haben ihn ja mal gefragt, wer der beste Fußballer im Kader ist, da hat er ja gesagt, also technisch wäre es wohl Rami Benzebaini, wenn er sieht, was der da im Training teilweise veranstaltet. Ja. Das ist einfach ein Top-Fußballer und auch den hat er sicherlich auch ein bisschen diszipliniert. Das war ja auch mal so ein bisschen das Problem bei Benzebaini, dass der auch gerne mal am Rande der roten oder gelb-roten Karte gewandelt ist. Auch das hat er abgelegt, wie ich finde meistens. Ist halt ein Top-Abwehrspieler, hat ein super Timing beim Tackling auch. Das ist ein guter Spieler. Ja, ich verstehe jegliche Kritik an ihm, die auch aufkam. Vielleicht ist er sogar in dieser Dreierkettenposition noch besser aufgehoben als ganz außen an der Linie. Aber auch die Pässe, die er spielt, auch zuletzt so der Pass, den er auf Bayer gespielt hat, den musst du erstmal spielen können. Und die kann er spielen. Er hat die Geschwindigkeit, er hat den Körper. Er sollte vielleicht hinten raus dann auch den Ball mal weghauen im richtigen Moment und nicht noch wie in Turin dann noch anfangen, das Spiel aufzubauen. Aber ansonsten ist das halt ein Spieler, wo du es jetzt schaffst, sein Potenzial rauszuholen.
Hat er ja auch dazugelernt, ne? Was dann das Juve-Spiel angeht in den darauffolgenden. Gab es mal die ein oder andere ähnliche Situation, wo er dann wirklich geschlagen hat, statt das irgendwie großspielerisch zu lösen. Aber ist ein Spieler, der gerade auch gerade auch in so einem Spiel, ne, der so diese Giftigkeit dann auch mal an den Tag legt, der dann auch da ist in dem Moment. Ich bin wirklich gespannt, wie der BVB mit dem Spiel umgeht, weil das ist so natürlich der, also jetzt zeigt sich, wo der Kovac BVB steht. Ne?
Wegweisend.
Also
Ist wegweisend. Das ist ein wegweisendes Spiel. Brauchen wir gar nicht drum rumreden, sowohl für die Bundesliga, ob das eine langweilige oder ob es eine spannende Saison wird. Und für den BVB auch. Klar, du kommst jetzt nicht nach dem Champions-League-Spiel da rein, sondern du hast auch mal eine Länderspielpause, aber auch da werden die Spieler dosiert eingesetzt. Die haben nicht eine Champions-League-Belastung. Und dieses Spiel wird dir ganz klar zeigen, wo es hingeht. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Ich sehe auch die Dortmunder nicht chancenlos. Es kann auch ein 5-0 für Bayern geben, das schließe ich nicht aus, aber ich sehe die Dortmunder überhaupt nicht chancenlos. Gerade mit der defensiven Stabilität. Wenn sie die Bayern da richtig nerven, dann bin ich gespannt, wie der FC Bayern damit umgeht.
Jesko, viel Wirbel gab es auch um Joe Bellingham. Du hattest auch quasi einen Post rausgehauen, wo du das Ganze mal so ein bisschen eingeordnet hast. Ja,
ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Geht, ne? Ja, ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Und da verstehe ich dann, also ich weiß auch nicht genau, also ich habe jetzt gelesen, der Kollege, der das berichtet hat, also es geht darum, dass Joe Bellingham angeblich schon wieder daran denkt, im Winter abzuhauen aus Dortmund, weil er zu wenig Einsatzzeit hat. Da frage ich mich auch immer so ein bisschen, was ist aus dem Quellenprinzip geworden? Nur weil einer ihm das mal erzählt, dem Kollegen, dass er das dann sofort raushaut. Also ich finde das persönlich aus journalistischer Sicht auch extrem schwierig. Also wenn ich nicht wirklich die 111a-Quelle habe, wo Job mir persönlich sagt, ja, Jesko, so ist es und so kannst du das berichten, dann kann ich sagen, okay, das reicht. Mhm. Aber wenn ich dann höre, ja, aus dem Umfeld habe ich mal gehört, dass vielleicht das so ist, dann ist das für mich einfach journalistische Sorgfalt, dass ich das nachrecherchiere und dann im Zweifelsfall nicht mache, wenn ich da nicht mehr dran bekomme. Und das finde ich dann auch schwierig uns gegenüber, weil wir sind dann diejenigen, die dann plötzlich anfangen müssen, Sachen zu rechtfertigen. Und deswegen habe ich das mich nervt, da auch ne? mal
und
zu
dann irgendwelche,
ja, das genau, nervt total.
Dann vor allen Dingen Kollegen einzufangen. Ich meine, wir haben sicherlich auch schon mal die ein oder andere Geschichte gehabt, wo wir vielleicht nicht bei 100% richtig gelegen haben, aber es gibt schon dann auch Kollegen, bei denen das eben vermehrt passiert und dann immer wieder natürlich darauf angesprochen zu werden.
Und du siehst dann halt auch,
immer wieder,
dann kommt der Name Bellingham.
Ja, klar.
Ja, dann kommt der Name Bellingham, da weißt du sofort, ich kann damit machen, was ich will, wird sofort ein Thema werden, nutze ich aus.
Absolut.
Das mag ich nicht, bin ich ehrlich, das mag ich einfach nicht und das nervt mich auch.
Ja, dennoch, heute kamen wieder Medienberichte auf, dass unter anderem Crystal Palace, Man United ihn auf dem Radar und auf dem Zettel hat und die Situation sich ganz genau anschaut. So, wir können es kurz machen. Der BVB hat sich, also natürlich haben mehrere englische Vereine die Situation von Joe Bellingham auf dem Zettel. Ich glaube, das ist erstmal völlig klar.
Okay.
Und der berühmte Zettel. Der wird im Winter jetzt nicht den Abflug machen. So. Und wenn natürlich jetzt bis zum Sommer hin nichts passiert und er sich nicht entwickelt und kaum Einsatzminuten bekommt, dann sind wir an einem Punkt, wo man wahrscheinlich darüber reden kann, lass ich mich verleihen, passiert irgendwie was, aber nach aktuellem Stand, junger Spieler, viel Geld gekostet, klar, aber man darf auch nicht vergessen, der BVB hat sich um den bemüht, ich kann mich gar nicht erinnern, bei welchem Spieler das so war, mit einem Liebesbrief von
Kovac.
Oder bei Erling Haaland, aber mit einem mitgebrachten Liebesbrief und Trikot und Aki Watzke höchstpersönlich.
Ja, nochmal hingeflogen, ja.
Ja, da lässt man das ja nicht im Winter schon fallen, also allein da.
Von Unsinn, das ist Unsinn. Guck mal nach Frankfurt, guck dir mal Can Usun an. Der ist vor vergangenen Sommer nach Frankfurt gewechselt. Ja. Schaut euch mal die Einsatzzeiten von Can Usun an in seiner ersten Saison bei Frankfurt.
Super Beispiel.
Und jetzt schaut euch die Leistung an, die er jetzt bringt. Behutsam aufgebaut, sie haben ihm Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Dann gibt doch dem Bellingham auch Zeit. Warum muss immer alles sofort funktionieren? Gerade bei so jungen Typen, der kommt aus der zweiten englischen Liga. Jetzt spielt er Champions League. Gebt ihm doch mal ein bisschen Zeit.
Das Einzige, wo ich einhake, Jesko, ich gebe dir recht, Usun ist auch ein super Beispiel, hat ja so eine Ablöse auch von 10, 12 Millionen gekostet aus der zweiten Liga, also auch kein Schnäppchen. Einzige ist natürlich, dass das Thema wurde größer oder wird größer durch das Umfeld, durch den Papa, der natürlich auch öffentlichkeitswirksam.
Alles gut. Natürlich,
wenn die Familie nicht mal entspannt ist und sagt, nach dem St. Pauli-Spiel geht er in den Katakomben und sagt, warum spielt mein Junge nicht und wird rausgenommen. So, ne? Aber gebe ich dir recht. Einfach ein bisschen Zeit geben und dann kann sich da schon jemand entwickeln.
Glaubst du, dass er schon eine Rolle spielt? Nicht viel Gutes für die Entwicklung deines Sohnes mit solchen Aktionen.
Also ja, absolut.
Das sollte ihm auch mal einer wirklich klar sagen. Und ich halte eigentlich auch Job und Jude für so reflektiert, dass die vielleicht auch irgendwann mal sagen, Papa, jetzt fahr mal einen Gang runter. Ja, also das hoffe ich zumindest.
Papa, jetzt lass doch mal. Kennst du diese Väter, die
Papa, hör doch mal auf.
Ja, kennst du diese Väter,
die... Das ist ein C-Jugend-Papa. Das ist ein C-Jugend-Papa.
Am Torpfosten stehen und reinbrüllen oder so.
Und genau für solche Fälle gibt es ja in vielen Kreisen schon eine Spielerelternverbotszone, ne, wo die einfach gar nicht mehr rein dürfen. Ja. Genau wegen sowas. Und die, da ist jetzt Dortmunder Kabine ist auch. Spielervaterverbotszone. So.
Ja.
Wahnsinn.
So, Jesko, ich habe noch mal eine kleine Quizfrage.
Zum Abschluss.
Weißt du, wie die Bilanz von Niko Kovac gegen den BVB aussieht in 10 Spielen?
Ja, Ja, er hat nur eins gewonnen, glaube ich.
Aber ein wichtiges, ne?
Ja, das Finale. Pokalfinale, ja.
Mit Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. Also,
ja.
Da hat der Nico noch die eine oder andere Rechnung offen. Bin mir sicher, der hätte jetzt nicht mehrere Siege eingetauscht gegen diesen einen Sieg mit Frankfurt.
Nee, glaube ich,
der passt schon so.
Aber er würde gerne mal wieder gewinnen.
Ja, glaube ich auch. Ja. Und das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort, oder? Dass das am
Wochenende auch klappt. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Gibt es bei uns bei Sky 18:30 Topspiel. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wolfsfuß, Lothar Matthäus. Ich richtig geil. Besser geht's nicht. Freue mich. Und die Erster gegen Zweiter. Was wollen wir denn mehr haben? Ich freue mich richtig. Es wird richtig stark. Und ich schaue es mir auch im Urlaub natürlich an.
Das wird eine gute Woche. Wo schaust du das? Schaust du das auf Sky Go oder gehst du nochmal?
Ich fahre natürlich extra nach Deutschland. Ich fahre extra nach Deutschland zurück, damit ich es mir dann auch angucken kann.
Ja, genau.
Ich werde das hinkriegen.
Ja. Ist ja auch geil. Irgendwo in der, wobei heißt Taverne? Nee, wie heißt es auf Italienisch?
Nee, hier ist nichts mehr los. Das ist die Halle zu hier. Ja? Wir sind hier auf dem Campingplatz, ist die letzte Woche. Der macht am hinter uns, wenn wir rausfahren, machen die hier die Schranke runter und
schließen
nicht
die ab und kehren raus, die letzten Deutschen.
Der Supermarkt hat hier nur noch 3 volle Regale von 20. Hier wird nur noch abverkauft, hier wird nicht mehr nachgelegt. Ja,
die warten nur noch, bis ihr verschwindet.
Ja.
Schön, hier ist gut.
Alles klar.
Dann lasst es dir noch gut gehen. Und ihr hört uns natürlich weiterhin die nächsten Tage und Wochen.
Absolut. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.